Servus in den Besenwagen. Alle Plätze sind belegt und nach einer Woche in unserer Heimat, dem Ruhrgebiet, begeben wir uns aufs Neue zurück nach Oberösterreich. Am Wochenende geht's um die Trikots der Landesmeister und dann das in fast allen Radsportländern, zumindest Europas. In Österreich findet die Meisterschaft in der Heimat eines langjährigen Freundes des Besenwagens statt und einem entfernten Bekannten von Andi Stauf, Lukas Pöstlberger. Dessen Freund, Wegbegleiter und nebenberuflicher Pilot ist mittlerweile Landesradsportpräsident und Ausrichter der Spiele am Wochenende. Beide nehmen uns mal mit in die Organisation und die Vorfreude einer der härtesten Meisterschaften in unserem Nachbarland. Aber erstmal Dankeschön, dass du eingestiegen bist und herzlich willkommen im Besenwagen. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert.
Hallo, Besenwagen-Crew. Wir haben ja heute keinen Busfahrer zu Gast, hatten wir auch schon mal, sondern Piloten. Da fällt mir direkt ein, dass jetzt die Urlaubs- bzw. Sommerferiensaison ansteht und einige Leute, die das auch hören werden, auf Reisen gehen, ob mit dem Flugzeug oder nicht, aber in andere Länder. Gleichzeitig stehen auch die wichtigsten Sportereignisse des Jahres an und die sind für mich zumindest relativ wichtig zu verfolgen. Fußball-WM so semi, aber ich ertappe mich, das mehr zu gucken, als ich dachte. Dann aber halt auch Tour de France jetzt demnächst. Und tja, wie das so ist in fremden Ländern, Hotels und Airbnbs, begibt man sich in fremde WLAN-Netzwerke und ja, außerhalb der in Deutschland abgeschlossenen Abos.
Ja, also da macht natürlich Sinn, ein VPN zu nutzen und am besten mit unserem Partner NordVPN in den Urlaub fliegen. Mein Lieblingsfeature ist ja immer noch, dass es kein Datenprofil von mir gibt und ich stressfrei durchs Internet surfen kann. Aber klar, wenn man im Urlaub unterwegs ist, der Sicherheitsaspekt von so einem NordVPN ist dann natürlich ein Grund, damit im Internet zu surfen. Aber wie du schon sagst, auch um die Dienste nutzen zu können, die man zu Hause abonniert hat oder einfach den Stream von Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel aus dem Ausland gucken zu können, wenn man da den Kommentar der Tour de France genießen will oder eben Spiele der deutschen Nationalmannschaft weiterverfolgen will, dann lohnt sich das, weil teuer ist es nicht.
Genau, und das Beste ist, auf nordvpn.com/Besenwagen bekommt ihr, ja, dann bekommt ihr damit einen Riesenrabatt auf die Abos.
Also geht einfach auf nordvpn.com/Besenwagen. Wem es nicht gefällt, es gibt auch 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ja, sonst pöst ihr immer bei Weltmeisterschaft besuchen, heute mal bei Nationalmeisterschaft. Komisch, dass du dabei bist, Andi.
Ich bin dabei?
Ja, du bist sonst immer nicht dabei dann. Wenn
ich glaube, so 2 oder 3 Folgen mit Percy warst du nicht dabei. Deswegen habe ich diesen Witz gemacht.
Du kennst ihn. Er hätte mir vorher gesagt, dass er kommt, hätte ich abgesagt.
Ja, wir haben Andi extra im Dunkeln tappen lassen.
Wäre ich im Freibad liegen geblieben. Nee, wäre schön gewesen. Die Eiswürfel, die hier im Glas klimpern, waren übrigens von Basti. Schreibt dem bitte Feedback dazu. Die Leute lieben das.
Ja, ich weiß. Und schmatzen und räuspern und sowas. Ja, also wir machen das nicht absichtlich, Leute.
Ich werde auf jeden Fall auch nebenbei noch so einen Joghurt essen.
Paul hat doch schon öfters mal Chips gegessen früher.
Nee, das habe ich nie. Wir sind nicht fest und flauschig, Junge. Das habe ich wirklich nicht gemacht. Wir haben früher mal getrunken regelmäßig hier.
Das ist keine Absicht. Aber mit Dolby Surround ist das super. Glaubt uns, wenn ihr das mal richtig wirken lasst.
Ja, heute ist auch der erste Tag, in dem ich bereue, dass wir einen Videopodcast machen, sonst säße ich nämlich jetzt hier oben ohne.
Ich wollte euch schon fragen, du hast schon von Freibad geredet, so, ihr habt tatsächlich eine Hose an.
Ja. Ja, aber eine ganz kurze.
Okay.
So ein Slip eigentlich nur.
Ja, also ich auch.
Aber nett aus Netz. Ja. Ich meine, über das Wetter reden, das liebt auch jemand anders hier von uns,
ja,
nämlich unser Redakteur.
Auf jeden Fall.
Aber ich würde jetzt hier gerne ein paar Tipps raushauen für heißes Wetter, weil da kann ich auf jeden Fall was so ein bisschen aus dem Profiradsport teilen, was vielleicht nicht alle Leute auf dem Schirm haben. Und ich wollte dann euch mal fragen, ob ihr noch irgendwas habt. Also, im Endeffekt geht es ja darum, so die Körperkerntemperatur ein bisschen niedrig zu halten, wenn es geht. Und da wir nicht ein Begleitfahrzeug wahrscheinlich dabei haben, wenn wir jetzt hier bei so einem Wetter raus ein Rad fahren, kann man das schon ein bisschen im Vorfeld machen. Einfach mal so kalt duschen gehen vor dem Fahren. Und dann, es wird nicht so lange halten, aber es ist schon mal besser als nichts, kann man sich in der Drogerie einfach so einen Netzstrumpf oder Damenstrumpf holen und den mit Eiswürfeln befüllen und sich dann in den Nacken unters Trikot legen. Und man sollte viel mehr trinken, als man sich vorstellen kann. Und wer es braucht, kann da noch ein paar extra Mineralien reinpacken. Aber das sind so ein paar Sachen, womit man es so ein bisschen in den Griff kriegen kann. Basti hat die Dinger schon auf Lager hier, die Strümpfe. Vielleicht hat auch jemand eine bessere Idee als diese Strümpfe, weil so wirklich nachhaltig ist es ja nicht. Und was ich jetzt hier vor dem Podcast zumindest gemacht habe, ich habe ein Slush-Eis gegessen. Das gab es nämlich hier zum Glück direkt beim Kiosk nebenan. Und die Variation kann man ja sogar Low Carb oder ohne Carb machen. Kann man einfach Slush-Eis aus dem Supermarkt oder aus, aus dem Kühlschrank, je nachdem, was man da so hat.
Auch immer gerne gesehen, an der Tankstelle dann ein Calippo in die Flasche zum Wasser dazu. Das hält dann die Flasche nochmal 20 Minuten ein bisschen kühler als normal. Ja. Ich habe beim Giro von Alpecin eine Flasche bekommen. Da hat einfach einer bei uns geparkt, als wir so Kaffees ausgeteilt haben, und hat die Flasche da stehen lassen, weil er den Inhalt nicht gemocht hat oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war. Aber die ist so doppelwandig und die hält länger kühl.
Ja, so eine Thermoflasche. Die
brutales,
funktionieren brutal in beide Richtungen. Die funktionieren, die halten warm und halten kalt, aber auch jetzt nicht so viel länger. Ja, am besten vorm Fahren so viel runterkühlen wie möglich.
Paul? Das ist übrigens auch was, was Pogacar letztes Mal irgendwann gesagt hat, dass du das mit der, mit der Hydration und Runterkühlen gut im Griff haben im Team, weil die halt auch andere Flaschen nutzen. Hm. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch nochmal weiterentwickelte Dinge als die wir irgendwie noch kennen, als wir jünger waren, mit so Isolationsflaschen rumgefahren sind. Aber wenn du es frisch aus dem Auto bekommst, funktioniert das echt schon ganz gut. Also da sind die auf jeden Fall so lange kalt, solange du sie trinkst.
Ja, also das wäre der absolute Pro-Tipp. Lasst einem im Auto hinterherfahren, der eine Kühltasche auf dem Beifahrersitz hat und euch versorgt.
Und euch immer mal so Wasser überkippt auch.
Ja.
Nee, also ich komischerweise gewöhne ich mich, die ersten zwei Tage Hitze sind immer ganz schlimm. Da gehe ich auch richtig krachen und dann geht's. Es ist wirklich so im Moment, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Das Einzige, was sich bei mir verändert, ist, dass ich meine Haare locken. Paul wird es kennen auch bei dieser Luftfeuchtigkeit.
Ja, das Problem habe ich auch woanders. Aber ich bin gerade vom Training zurückgekommen, war von der zweiten Einheit heute, und da habe ich echt ungewollt Hitzetraining gemacht mit Intervallen. Das war echt richtig räudig. Also ich bin selten im Training draußen ungewollt im Heat-Training-Bereich von der Kerntemperatur. Also auch im Rennen eigentlich nie. Aber das war jetzt heute schon, boah.
Ey, ich mache ja kein Hitzetraining und ich bin auch froh, dass ich es nicht machen muss. Aber es war ja schon mal eine Woche so heiß und ich schwitze eigentlich nie so richtig viel. Aber wenn es so heiß ist, ist dann, wie gesagt, einmal krachen gehen, danach schwitze ich brutal. Und wenn es dann wieder kühl wird, fühle ich mich saustark. Das muss ja eigentlich dieser Effekt auch sein.
Ja,
wobei man ja sagt, dieses Hitzetraining muss man auch ewig durchziehen, sonst bringt es nichts.
Ja, einmal reicht nicht.
Ja, so eine Woche oder zwei, halt irgendwie fünfmal die Woche. Das ist vielleicht, ich fühle schon so eine Adaption dann auf jeden Fall.
Kann man schon machen, würde ich trotzdem niemandem empfehlen, der es nicht machen muss. Ist schon eklig. Kann Paul vielleicht mal an anderer Stelle, wenn wir mal mit einem Experten hier drüber sprechen, über Heat Training, seine Erfahrungen teilen. Aber ich würde es keinem empfehlen, der nicht schnell Fahrrad fahren muss.
Ja, also ich glaube, dass heute, das wird man auch nicht immer als gesund bezeichnen. Also das ist schon so ein Bereich, also wie du schon sagst, Andi, muss man jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Dann auch lieber mit dem Aerohelm.
Dann doch lieber mit dem Aerohelm, richtig.
Ja, vielleicht hier noch so ein bisschen aus dem allgemeinen Bereich. wir haben es alle gesehen, Radsport, wir sagen das ja auch öfter, Radsport kommt immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an und jetzt sogar am oberen Ende auf der, was war das eigentlich? Ist das die Fashion Week, die echte?
Das war die echte Fashion Week,
Pariser. Ja. Die echte fucking Fashion Week. Ja. Sein unheimlich hässliches Pinarello wurde über den Louis Vuitton-Laufsteg getragen.
Louis Vuitton.
In einem Louis Vuitton quasi Aero-Einteiler. Langärmlich beinig.
Ja, nee, das war kein Einteiler, das war ein Neoprenanzug, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich hab's jetzt nur so ein bisschen.
Oder? Also das war jetzt. Ja, ich würde sagen, es war eher ein Neoprenanzug als ein Einteiler. Aber ja, eine wilde Kombination. Der Typ sieht auch eher aus wie ein Surfer, trägt aber einen Rennrad Cyclocross-Style über den Laufsteg. Spätestens jetzt sind wir auf jeden Fall angekommen, würde ich sagen, der Radsport.
Also wer es nicht gesehen hat, lasst es mich noch mal kurz beschreiben. Das Bike ist mattbraun. Die Princeton Carbon Aero Wheels, vorne und hinten Tri-Spoke, sind mattbraun lackiert mit goldenen Louis Vuitton Mustern, kleinen Applikationen und golden Louis Vuitton drauf gedruckt. Oben steht Pinarello Dogma auf dem Oberrohr. Die Gabel ist silber mit Louis Vuitton Mustern aufgedruckt und Lenkerband.
Ich würde sagen, das ist Chrom.
Ja, oder? Ja, matt Chrom.
Nee, es glänzt doch.
Ja, aber es ist nicht so richtig Spiegelchrom. Hm.
Ja.
Ja, Sattel und Lenkerband sind auf jeden Fall Hellleder, was irgendwie so gar nicht dazu passt, meiner Meinung nach. Da natürlich auch Louis Vuitton-Zeichen drauf. Gut, wem würde dieses Rad stehen?
Also das ist ja im Prinzip, deswegen trägt das vielleicht auch so, das sieht aus wie eine Louis Vuitton-Tasche als Fahrrad.
Ja, das Rad ist als Lifestyle-Objekt in High Fashion angekommen.
Ja, deswegen fahre ich ja auch.
Status-Symbol.
Deswegen fahre ich ja auch Pinarello. Ich fahre es ja eigentlich nicht, deswegen ist es nur Status-Symbol und High Fashion-Objekt.
Das ist ja
eigentlich. Ich schiebe das jetzt auch ab und zu mal hier durch die Straße.
Ja, du ist ich glaub, so. Ich hab, du kannst das auch so schultern.
Ich habe diese Woche festgestellt, als ich mal länger im Büro war, dass ich hier direkt vor der Tür so einen krassen Radsporttreff habe. Also da haben sich bestimmt 50, 60 Leute Montagabend getroffen und sind von hier aus losgefahren. Vielleicht spaziere ich dann demnächst mal einfach so mit meinem Rad über die Schulter aus der Tür hier raus.
Das ist eine gute Idee. Nur so zum, das ist zum, ja so eine Sache. Gucken. Ich habe einen Menschen auf der Arbeit, der sich viele Gedanken und Visionen um Radsportmarketing macht. Und der hat immer gesagt, so, das fehlt ihm, dass das Fahrrad in einem positiven Popkultur-Kontext gezeigt wird. So in Filmen zum Beispiel und so weiter werden eigentlich immer nur die Loser fahren Fahrrad und die richtigen Kerle fahren dickes Auto und so weiter. Und das ist ja so zumindest eine Situation, wo sich das mal so jetzt geändert zu haben scheint. Es wird durchaus in einem positiven Kontext gezeigt.
Also man kann es witzig finden und sich lächerlich drüber machen, aber also jetzt im größeren Kontext, wenn man sich ein bisschen in der Modeindustrie auseinandersetzt, ist das schon eine sehr relevante Modenschau. Und da sind auch alle relevanten Tastemaker der Welt sind da. Und es ist schon relevant, dass da so ein Fahrrad durch die Gegend getragen wird. Das war irgendwann auch im Surfbrett war das mal ein Thema über Jahre, wo die dann falsch rumgetragen haben oder ohne Finne und so. Und dann gab es dann auch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, auch so einen riesen Trend auf einmal, wo ganz viele Leute angefangen haben zu surfen und Surfurlaub und sowas gemacht haben. Kommt dann ein bisschen danach, aber also ich glaube schon, dass es nicht so irrelevant ist, dass das jetzt gerade da passiert ist.
Die Zukunft ist gesichert, Leute. Wir bleiben reich.
Tastemaker, neues Wort. Ist noch nicht so ganz in meinem Wortschatz aufgehört.
Ja, Trendsetter, Tastemaker, Leute, die im Magazin entscheiden, was da reinkommt, Newsportal und so.
Ich will jetzt einfach nur wissen, wann gibt es eine Louis Vuitton-Satteltasche?
Gibt's schon.
Aber eine echte, kein Nachbau.
Also wir beide kennen einen, der eine fährt.
Ja, ist ein Nachbau. Ist einfach. Der hat eine Tasche auseinandergeschnitten.
Ich hatte ja diese gesteppten Raffa-Lederhandschuhe, als es die noch gab. Die fand ich schon auch geil.
Ja, die brauchst du jetzt mit einem LV-Monogramm.
Ja, let's see. Wir bleiben dran für euch. Aber am Report.
Ja, ich überlege ja jetzt dann auch, ob ich hier dann auch so ein Trispoke reinbauen soll, oder?
Ja, nee, nimm lieber doch die alten Spinnergies. Lass dir die nochmal, lass eine Scheibe dran kleben.
Die habe ich, aber der ist, glaube ich, nur achtfach oder so, oder?
OG Trispoke.
Nee, das sind vier.
Ich weiß. Ja, vielleicht kurz, also wir können schon hier in den Sportbereich starten. Wenn ihr nichts zu erzählen habt, ich hab gerade nichts zu erzählen aus meinem Live. Ich habe Andorra Classics geguckt, hier dieses Rennen. Bleiben wir mal im Bereich der reichen Leute. Ich fand es einfach nur witzig, dass das da so ein bisschen so eine Heimmeisterschaft quasi war.
Ich dachte, das war so ein Showrennen am Anfang, um ehrlich zu sein. Als ich
am Anfang war es das, genau.
Weil, das, ach, war es das, ne? Das war ja, letztes Jahr noch so, Primus Roglic gegen... Hä? Natürlich,
für zwei Jahren. Also war, glaube ich, so ein Zeitfahren vorher, was so ein bisschen showmäßig war. Und dann war das Rennen...
Nee, ganz kurz, aber letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es so ein Rennen, wo Vingegaard gegen, also da sind irgendwie nur 4 oder 5 Leute gefahren.
Aber ich meine, das war ein Bergzeitfahren.
Nee, da sind die unten in der Stadt hin und her gefahren. In den
das war das Andorra aber nicht, Lavelle. Paul.
Nee, das war das nicht.
Okay, aber das gibt's das auch noch?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Das war auf jeden Fall ein richtiges Radrennen und... ja, halt auch schwer, ne, wenn man da Andorra kennt, rechts und links einen Berg hoch, an diesem Gravelstück durch, an diesem See, was jeder kennt, der schon mal da war. Und dass dann da aber halt so zum Beispiel ein Tom Pidcock oder andere Exil-Andorianer einfach so ihre Heimmeisterschaft ausgefahren haben, das fand ich ganz lustig zu sehen. Also Pidcock hat es dann auch gewonnen.
Aber wohnt er da?
Ja. Also ja, ich bin ja einmal einen Tag mit Lukas Baum diese ganzen Wege abgefahren und dann hat Lukas Baum uns auch erzählt, da wohnt der und der, da wohnt Pidcock, da wohnt dies und das.
Das habe ich euch der letzte erzählt, als ich da war, dass egal welche Tanke du gerade vorbeifährst, irgendein fertiger Radfahrer sitzt dann mal auf dem Bordstein und trinkt irgendwie gerade eine Cola.
Ja, dass da viele wohnen, das also, ist mir klar, aber ich wusste jetzt gar nicht, dass Tom Pidcock da auch wohnt.
Ja, aber jetzt
auch schon seit zwei Dackeln Jahren. Und ja. GT3 RS wohnt er da.
Also der hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass Porsche das am meisten zugelassene Auto da ist. Der wird auch schon seine Garage mit dazu zählen.
Weiter geht's. Keine sportlichen weiteren Nachrichten zu diesem Rennen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen dann Dauphiné, beziehungsweise habe ich jetzt gelernt, dass das Tara heißt, das Rennen. Das kann man sich ja vielleicht einprägen, ein bisschen besser. Als diesen ausführlichen Namen. Die Abkürzung ist Tara. Und Tour de Suisse sind jetzt vorbei. Und natürlich auch Slowenien-Rundfahrt, wo sich Florian Lipowitz vorbereitet hat. Und
ganz kurz, wisst ihr, wie sich Tara anhört, als ich das gelesen habe? Wie irgendein neuer Geländewagen aus der Sowjetunion, die es nicht mehr gibt. So hört sich Tara an.
Lada.
Ja, Lada Tara, genau.
Und man kann natürlich, man kann so ein paar Schlüsse daraus ziehen, natürlich. Aber tatsächlich auch nicht viel Neues. Ich fange mal bei Tour de Suisse an. Ich habe jetzt heute so 2 Zitate von Teilnehmern gelesen, die ich für, ja, also man kennt es natürlich mittlerweile, aber doch außergewöhnlich hielt, Sam Omen und Koen Baumann, die ja beide irgendwie schon gestandene Radprofis sind, beziehungsweise auch Teil der Tour de France-Mannschaften ihrer Teams. Und wenn man sich ein bisschen mit Radsport beschäftigt, weiß man, bei der Tour de France zu fahren ist nochmal, es ist schon sehr krass, einen World Tour-Vertrag zu bekommen, aber für die Tour de France aufgestellt zu werden, ist schon auch nochmal doppelt so krass. Du musst schon sehr gut Radfahren können. Die haben dann beide gesagt nach der Tour de Suisse, also Sam Ohm meinte, ich bin aus der Höhe mit Heat Training da angereist. Ich habe mich richtig fit gefühlt. Ich bin Gipping gefahren, bin da mit der Spitze mitgefahren, habe mich eigentlich in Ordnung, zufrieden, fit gefühlt, in der Lage, alles zu machen, was ich machen will. Tour de Suisse, erste Etappe rum. Jegliche weitere Etappe auch. Ich dachte, keine Ahnung, was hier los ist. Ich bin in einem Boxkampf und ich werde nur geschlagen die ganze Zeit.
Ich bin in einem Boxkampf und habe beide Hände am Rücken gebunden.
Ja.
Und, bin gefesselt und geknebelt.
Der hier Kuhn Baumann hat es dann noch besser auf den Punkt gebracht, wo er meinte, er denkt, dass der Abstand zwischen einem Amateur und ihm ungefähr der gleiche ist wie zwischen ihm und Pogacar nach der Tour de Suisse-Erfahrung. Und beide meinten so, sie hätten wirklich mehrere Gespräche auch mitgehört im Feld oder nach den Etappen, die meinten, komplett bescheuert.
Ja, ganz ehrlich, allein letzte Etappe, wie er da die ganze Zeit irgendwie auf dem großen Platz zum Berghof fährt, wo der Martinez vorne auf dem kleinen Blatt, also auch wirklich, also hat das Gefühl, der fährt alle 5 Sekunden irgendwie mal kurz einen Sprint, um auf Geschwindigkeit zu bleiben. Und hinter dem siehst du Pogacar, der da einfach in das Loch dazu fährt. Und also auch der, wie er reingefahren ist, vorbeigefahren ist und nur kurz so attackiert. Also das ist wirklich so als, ja, das, ich glaube, dieser Vergleich passt ganz gut. Das ist so, als wenn wir bei, ich weiß nicht, ob es ein Amateur wäre, keine Ahnung. Also das war schon krass. Also der sieht irgendwie fit aus.
Und ja, scheint stimmt, fit so ein zu Watt pro Kilogramm jeweils an der Schwelle nochmal, oder? So vom guten Amateur zum Profi und dann nochmal zu den sehr guten Profis.
Das ist crazy.
Aber ja. Ja, aber das Ding ist ja, der wird ja gerade scheinbar wirklich immer noch besser.
Was ja aber jeder sagt auch, ne? Also Vingegaard hat gesagt, er ist jetzt endlich wieder da, wo er vor seinem Unfall war und vielleicht ein bisschen besser. Remco hat rausgehauen, dass er besser denn je ist. Pogacar auch, warum nicht?
Ja. Was ich dann aber interessant fand, war das Zeitfahren, was Mathieu fast gewonnen hat, sagen wir mal so, der aber nicht mit dem schnellsten Einteiler anscheinend gefahren ist, sondern mit einem normalen Speedsuit einfach nur.
Mhm. Also es war weniger als eine Sekunde,
genau, also
die beiden getrennt hat. Pogacar ist Erster geworden, aber Mathieu van der Poel saß irgendwie eine Stunde lang auf dem Hotseat und hatte die Bestzeit. Und ich weiß gar nicht, 0,4, 0,...
Ne, ja, irgendwie sowas, ja.
Da saß er übrigens auch oberkörperfrei, hat eine Strafe bekommen.
500 Schweizer Franken für Beschädigung des Image des Radsports für Nipplegate.
Ja, können wir mal mitnehmen. Wurde natürlich danach wieder auch größer gemacht, als irgendwie, was man es groß machen muss. Aber ich fand da die Leistung von Mathieu eher sehr überragend, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ich weiß noch, Philipp Weizsäcker hat mir vor ein paar Monaten gesagt, dass, da habe ich ihn so ein bisschen auch für ausgelacht, um ehrlich zu sein, hat er gesagt, dass sie so ein bisschen so ein Zeitfahrprojekt haben intern, weil Tour erste Etappe halt das Teamzeitfahren ist und die trotzdem versuchen wollen, ich weiß nicht mehr welche Platzierung, also sehr weit vorne reinzufahren. Wo ich dann so neben mir auch gefahren bin und dann so die ganzen Teams aufgezählt haben, die auf jeden Fall besser sind. Und dann kam da nicht die Position raus, die sie gerne fahren wollen würden. So. Und anscheinend hat man was getan. Also da fährst du nicht nur mit Watten, so wie Mathieu da gefahren ist, sondern da muss auch irgendwie Aerodynamik passen und Equipment. Und das fand ich jetzt schon eine starke Leistung. Bin mal gespannt, wie sich das so auf das Mannschaftszeitfahren dann irgendwie ausschlägt. Was ja am Ende ein langes Leadout ist, damit der Leader eine gute Zeit fährt. Von daher, ja.
Was mir am meisten hängen geblieben ist von Tour de Suisse, ist tatsächlich der dritte Platz von Matthias Watzek. Der war jetzt irgendwie so ein bisschen, man hat nicht so super viel diese Saison von ihm gehört, dafür wie gut er jetzt zum Beispiel letzte Saison gefahren ist. Aber da bei dem Terrain, als der Fahrertyp, der er ist, Dritter im GC zu werden, spricht für eine extrem gute Form Richtung Tour de France.
Ja, der kann bester Österreicher werden, ne? so wie es gerade aus. Obwohl, ich hab gehört, dass Großschattner vielleicht bei der Tour am Start steht. Ansonsten vorläufige Startliste. Wir werden nächste Woche nochmal genauer drüber reden.
Genau.
Bisher ohne Beteiligung aus dem Nachbarland. Aber wir haben hier schon ein paar Mal über die Probleme von Little Track gerade im Frühjahr gesprochen. Ich glaube, die waren da wirklich auch geplagt von schwerwiegenden Erkrankungen der Fahrer. Ne? Auch Scurins, der jetzt bei dem Andorra Classic für seine Verhältnisse auch eigentlich ganz gut bergauf gefahren ist wieder. Wird er, glaube ich, Zehnter.
Ich glaube, es ist auch mal sein Heimrennen gewesen.
Bacek, der auch während der Klassiker mit Krankheiten zu kämpfen hatte. Also ja, vielleicht haben die jetzt auch das mal gut überwunden und dann kommen Fahrer mit so einem Format eigentlich auch mal wieder. Also jetzt für die Tour natürlich ein gutes Timing. Und Tour de Suisse war ja jetzt dieses Jahr ein bisschen abgespeckte Version, kann man sagen. Nur 5 Etappen, eigentlich nur eine so richtige Bergetappe. Im Vorfeld haben sich ja schon irgendwie die Ausreißer so ein bisschen Hoffnung gemacht. Da kam aber dann Tadej und sagte, okay, ich mache jetzt mal selber einen Ausreißer auf der ersten Etappe. War dann doch ein anderes Rennen als erwartet, aber scheinbar noch im Bereich des Machbaren für einen sehr guten Matthias Wacek. Ja, also dass er die Platzierung eigentlich über den letzten Tag dann noch hält, das hat mich schon überrascht. Hm. Also vorher war das, glaube ich, alles schon so sein Bereich, wo er gut sein kann, aber die letzte Etappe war natürlich ein Hammer und vielleicht hat er vorher gutes Heat-Training gemacht, weil da war es, glaube ich, auch bullenheiß. Viele Fahrer hatten damit auch einfach zu kämpfen und scheinbar eher nicht so. Und mal gucken, was dann bei der Tour, wie viel Freiheiten er bekommt. Ich glaube, das Team hat ja auch schon GC-Ambitionen angemeldet und hat dazu noch mit Mats jemanden, der aufs Punktetrikot fahren will. Und
starke Mannschaft, also Quinn Simmons schon bei der Tara-Tour geglänzt und dann Matthias Gelmose, Juan Ayuso, Mats Wacek, ist schon ein starkes Team auf jeden Fall, definitiv. Die sollten jetzt zur Tour auf jeden Fall halbwegs in Form sein, alle. Slowenien, ich habe es mal währenddessen ich die Rundfahrt geschaut habe und die vorletzte Etappe geschaut habe, habe ich es mal kurz reingeschrieben. Ich glaube, Florian Lipowitz bis zu dieser Slowenien-Rundfahrt erst ein Straßenrennen gewonnen. Und das, also GCs hat er schon gewonnen, aber so einzelne Etappen, so richtig erst er über die Ziellinie gefahren, erst einmal. Und das war bei der Tschech-Tour in 2023 eine Etappe. Als ich euch das geschrieben habe, war er gerade solo über den letzten Berg der vorletzten Etappe der Slowenien-Rundfahrt. Was er dann gewinnt. Aber nicht solo, also sein Teamkollege fährt nochmal zu ihm hin und die sprinten das nicht aus, weil ich glaube, dann hätte er die nicht gewonnen. Gewinnt dann aber nochmal die letzte Etappe solo. Also hat jetzt 3 Profisiege quasi. Das ist aber krass, dass Florian Lipowitz mit diesem Format als, ich glaube, im Moment 12. der Weltrangliste jetzt am Wochenende erst das 2. und 3. Rennen seines Lebens gewonnen hat. Das fand ich beeindruckend und unerwartet.
Ja, der hat eigentlich ja auch direkt eine Klasse übersprungen. Ne? Also ich würde sagen, so von 2023 auf 2024 ist er ja von einem relativ schmalen Rennprogramm oder sagen wir eher so die Punkt 1, Punkt Pro Rennen, dann eigentlich direkt in den Bereich der World Tour Etappenrennen gekommen, wird glaube ich, dann ja auch ziemlich schnell bei den Rennen immer so ein Podiumskandidat, fährt dann die erste Grand Tour Top 10 und seit letztem Jahr ist er ja eigentlich bei den Rennen dann immer in Podiumsnähe gewesen mit dem abschließenden Tour-Podium und da dann, sag ich mal, so Einzelsiege zu holen als der Fahrertyp, der er ist, ist natürlich schwer, weil dann fährst du halt eben immer gegen Pogacar, Vingegaard und Co. Er ist jetzt auch nicht der begnadetste Sprinter unter den Bergfahrern. Ich meine, er ist halt auch noch super jung, da können noch ein paar Einzelsiege dazukommen. Und der, der Aufstieg ist ja eigentlich das Beeindruckende. Und du sagst, ne, 12. der Weltrangliste heißt halt auch übers Jahr immer Punkte, immer vorne drin. Und ja, ich glaube, das liegt halt auch so am Fahrertyp, ne? Also ob du da jetzt, nicht jeder GC-Fahrer, also ich meine, Roglic war schon immer krass, dass der auch eigentlich immer die Etappensiege eingesammelt hat, dann natürlich jetzt Vingegaard und Pogacar, die dann so dominierend ihre Einzelsiege nochmal einfahren, aber ansonsten gab es da schon von dem Typ durchaus mehrere, weil du musst halt eben entweder komplett alleine ankommen oder zumindest mal einen im Sprint schlagen und ich glaube, das wird auch immer schon eine Herausforderung für Florian Lipowitz sein, ne?
Ja. In diesem Punkte-Ding habe ich nochmal gelesen jetzt diese Woche, dass Pogacar alleine auf Platz 5 der Weltrangliste wäre.
Bei der Teamwertung?
Ja, genau. In der Teamwertung, ja. Das bedeutet aber auch, dass UAE ohne Pogacar roundabout so Elfter wäre.
Ja. Ne, du musst natürlich auch sagen, dass die wahrscheinlich ohne Pogacar hier und da nochmal die einzelnen Fahrer eine bessere Platzierung einfahren. Das also stimmt, so pauschal kann man es nicht sagen.
Das stimmt.
Die haben ja schon noch ein paar Kaliber im Kader, die nicht so schlecht sind. Aber ja, ist schon krass. Also ich habe die Tage auch nochmal drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe hier meine Meinung dazu schon öfter gesagt, dass für mich das einfach den Sport so ein bisschen langweiliger macht. Dann kam ja irgendwann mal dieses Argument, okay, wir sollten auch irgendwie froh sein, das live erleben zu können, dass wir so diesen Greatest of All Time wahrscheinlich sehen und erleben. So ein bisschen habe ich jetzt darüber nachgedacht, weil ich jetzt auch die Tage gelesen habe und mir war das gar nicht so im Kopf. Aber er fährt jetzt halt auch um seine 5. Tour de France, wäre damit halt auch einer der Rekordhalter. Wenn er dann noch mal eine 6. gewinnen sollte, wäre er alleiniger Rekordhalter und plus die ganzen anderen Rennen, die er noch gewonnen hat, inklusive den Flandern-Rundfahrten etc., ist einfach schon eine krasse ist schon krass, kann man nicht anders sagen. Aber ja, ich denke mal jetzt bei der Tour, was man von der Tour des Swiss gesehen hat, wird es jetzt auch nicht unbedingt das spannendste Rennen. Ne? Aber gut, was soll man machen?
Ja, keine Ahnung.
Aber man kann ja, also man muss dem Ganzen ja Respekt zollen. Ne? Ich meine auch, ich finde jetzt auch, wie er gerade so aussieht, dass er nochmal irgendwie, er wirkt nochmal dynamischer auf dem Fahrrad. Es gab ja jetzt auch im Vorfeld bei der Tour de Suisse oder zumindest noch bei der Tour de Romandie die Diskussion, ob er ein bisschen schwerer ist oder zu schwer oder wie auch immer. Scheint er noch mal ein bisschen Muskulatur aufgebaut zu haben. Anders wäre er auch nicht so gut bei den Klassikern. Aber scheinbar hat er das jetzt noch mal geschafft, auch in Vortrieb auf Etappen umzubauen. Wo man eigentlich früher immer dachte, okay, wir bauen hier nur Watt pro Kilogramm auf und scheinbar hat er auf jeden Fall da auch noch ein paar Watt mehr jetzt, obwohl er vielleicht ein Kilo mehr hat, aber
irgendwann
brutaler Athlet auf jeden Fall, ja.
Und irgendwann ist alles vorbei, so. Irgendwann hat alles sein Ende und so wie wir vorhin gesagt haben, jeder wird jedes Jahr stärker, wenn du halt dann ein Jahr dann mal nicht mehr stärker wirst, aus welchen Gründen auch immer. Und die können ja auch irgendwann mental einfach erreicht sein, weil du einfach das jetzt schon lange genug gemacht hast. Dann bist du direkt angreifbar und auch mit so einem Leistungsabstand, den Tadej Pogacar in Topform auf den Rest hat. Ah ja, das wollte ich noch mit euch besprechen als kleine Fun-Diskussion. Um den Satz noch zu Ende zu bringen, egal welchen Abstand du hast, wenn die komplette Konkurrenz auch dauernd besser wird, wirst du dann irgendwann halt nicht mehr gewinnen. Und das wird auch bei Tadej Pogacar irgendwann so sein. Aber, als ich die Zitate gelesen habe...
Ich glaube, der hört vorher auf, Basti, sorry.
Ja, genau. Das denke ich auch. Aber dann bist du ja einfach mental an diesem
Moment.
Dann sagt dir einfach dein Geist, okay, es reicht jetzt mit dem ganzen Aufwand.
Aber auch, also... Ich frage mich immer noch, ich glaube, wir haben Pogacar noch nie in Topform gesehen. Also.
Ja, doch, das glaube ich schon.
Nein, also was heißt in Topform? Aber seitdem er so eins auf die Fresse bekommen hat von Vingegaard bei der Tour vor 3, 4 Jahren, wann auch immer das war, Sag mir jetzt mal einmal, jetzt nicht bitte nicht Paris-Roubaix, wo er gestürzt ist oder fünfmal Platten hat oder keine Ahnung, also so ein Radrennen, so richtiges Head-to-Head, wo er mal so richtig komplett, also so wirklich so gefordert wurde, dass er es nicht mehr im Griff hatte.
Amstel? Also hat er noch einmal nicht gewonnen, oder? Zweimal nicht gewonnen, glaube ich, oder? Einmal
was ja, Gelmose
gegen Healy und
ja,
einmal gegen Gelmose.
Okay. Aber jetzt, ja, okay, fair enough.
Aber das war's. Und Paris-Roubaix.
Ja. Aber das ist aber so, der wird ja gerade immer noch besser. Ich frage mich halt so, wo, also ob der selber weiß, wo so dieses Limit ist und ob dieses Besserwerden irgendwie auch noch so ist. Also er wird, also ob die wissen, er kann noch besser werden, ob er einfach besser wird, was ich meine. Also ob die selber wissen, okay, da ist das Limit, wo man hingehen kann. Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren, irgendwann mal 6er pro Kilogramm war so relevant, dann irgendwann 6,5. Keine Ahnung, weiß einer, wo wir jetzt überhaupt angekommen sind? Also sind wir jetzt irgendwie bei 7,5 an der Schwelle angekommen oder bei noch mehr? Also es ist ja auch so
Sphären. Ja, ja, Remco war ja so frei, seine FDP zu teilen. Ich glaube so, dass das normale Tempo am Berg, ich bin gespannt, ob wir es dieses Jahr bei der Tour wiedersehen, aber wir hatten, glaube ich, wir hatten mal diese Live-Watt-Einblendung in den letzten Jahren bei den großen Rundfahrten. Vor allem beim Giro erinnere ich mich dran. Und da fährt halt dann einfach so Rafael Majka, wenn er jetzt mal so sein öffentliches Gewicht, dann Watt pro Kilogramm rechnest, da bist du halt bei einer Geschwindigkeit in der die da am Berg angeschlagen wird, bei weit über 6 Watt pro Kilogramm, also eher so 6,5 als Grundpace. Und ja, es ist schon krass, das, was da so mittlerweile an Leistung gebracht wird. Aber wie gesagt, ne, da gibt es ja auch Gründe für Nutrition.
Ja, natürlich ist gerade
aber Faktor das, Nummer 1. Ja, ja, aber.
Genau, aber dieses.
Die Entwicklung ist ja noch relativ jung. Ja. Also, ich glaube, ja, genau. Es werden gerade sogar schon wieder mehr Fehler gemacht, so im. Oder könnten jetzt vielleicht nochmal auftauchen. Was jetzt so den Umgang mit Nutrition und Trainingsmethodik angeht und dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, das hab ich hier zumindest auch schon ein paar Mal gesagt, weil auch wenn das jetzt alles so perfekt wirkt immer, der Profi-Radsport, und der ist ja so von außen sehr, ne, glamorous und so weiter, wenn man mal so ein bisschen Einblicke in die Strukturen hat, da siehst du einfach noch, wie viel Potenzial wirklich diese Mannschaften zum Teil noch haben.
Deswegen oder glaube ich schon, Potenzial, dass wir dann auch nur Steps auf die Topstars verwendet wird, zum Beispiel.
Ja, ne? Und selbst da, wenn du dir die ersten 10 der Weltrangliste anguckst, da vertreten wir ja auch ein paar. Und da ist auf jeden Fall noch, wenn man jetzt mal vom wirklich 100% optimalen ausgehen kann, was eh nie erreicht werden kann, ne, weil es sind immer noch Menschen, die Leistung bringen müssen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Das ist also noch gutes Stück Luft. Und ich glaube einfach, dass so Leute wie Tadej Pogacar dem halt näher kommen, so im Ganzen, als dann eben die anderen. Aber dass das noch nicht die quasi Decke der physischen Leistungsfähigkeit ist. Also da denke ich mal, ist noch was drin.
Da ist übrigens auch ich. Also es gibt ja gerade diesen Hype-Train, ne, mit Procesas, und da frage ich mich halt, ob der, also was auch ein Thema Fehler, ob die nicht vielleicht gerade sogar dran sind, mehr Fehler zu begehen, weil sie sehr schnell Sachen ausprobieren wollen, weil wahrscheinlich auch ein gewisser Druck da ist und dass er am Ende gar nicht so performt, wie wir alle denken, dass er performt. Also ich glaube, dass eine gewisse Enttäuschung auch kommen kann, sehr schnell, also eine Ernüchterung. Und dass er vielleicht sogar noch 1-2 Jahre länger halt braucht, vielleicht um dahin zu kommen, wo er hinkommen könnte. Ja, gar nicht, weil das Team irgendwie schlecht ist, aber wo man halt gerade jetzt versucht, in der sehr kurzen Zeit.
Und Dauer und Konsistenz ist ja auch immer noch ein Riesenfaktor. Ne? Du kannst ja nicht diese Performance, die so ein Top-Radsport-Performance ist, kannst ja jetzt nicht irgendwie in einem halben Jahr über.
Na gut, aber das versuchen sie ja gerade.
Ja,
aber
ja.
Die versuchen also, ja, das Volumen, was der macht, ist ja schon brutal. Wenn du es richtig
ist ja diese 2, 3, 4 Jahre, die du dann reinholst, auch einfach, die braucht ja am Ende so gut wie jeder.
Ja. Aber ja, ich finde, also ich finde
die das, halt im richtigen Weg. Jetzt lass mich kurz diese lustige Frage stellen. Ich saß gestern an einer relativ belebten Straße in Düsseldorf zum Essen und habe so die Leute
bist an mir vorbei. Bist du schon auf der Kühe angekommen, Basti? Oder
nee,
bist du
noch das woanders? War eine andere belebte Straße. Auf Düsseldorf. Der Kühe kannst du dich ja nicht zum Essen hinsetzen, außer bei diesem einen
in Düsseldorf
schäbigen Laden. Ja. Auf jeden Fall so eine Ampel da und es fahren halt so Rennräder vorbei, es fahren Trekkingräder vorbei, es fahren Leute auf dem Nextbike vorbei und so. Und ich denke mir so, Tadej Pogacar mit dem Abstand, den er zu den anderen Leuten in der Weltspitze hat, vielleicht nehmen wir mal Jonas Vingegaard raus oder lassen wir ihn drin. Mit welchem Fahrrad würde er noch gewinnen? Ich würde sagen, könntest du ihm auf jeden Fall ein handelsübliches, gutes Gravelbike in die Hand geben mit Straßenlaufrädern und er wird noch die Tour de France gewinnen. Wenn er Top-Verpflegung außenrum, seine Mannschaft und natürlich auch genug Ersatzräder und so weiter hätte.
Weiß ich jetzt nicht. Also Material macht schon eine Menge aus.
Ja. Ich glaube, dass die Material mittlerweile alle pari-pari sind, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass da gar nicht so ein großer Abstand ist.
Also da kannst du halt nur verlieren. Ne? Also ich glaube, mit Material gewinnst du nichts mehr, aber wenn also du scheiß Material hast, dann verlierst du schon. Also
ich sage, so ein Top-Gravel-Rad. Ne? Also nehmen wir ruhig auch mal so eins von den Aero-Gravel-Rädern, die jetzt rausgekommen sind.
Ich fände die Frage viel besser, wenn er einfach komplett mit dem Gravelbike fahren würde.
Ja, mit gut, Reifen mit Gravel-Laufrädern und so.
Wird er noch Top 10 fahren oder nicht?
Ja, schon. Das wird schwierig dann auf jeden Fall. Top 10 könnte ich mir sogar vorstellen.
Ja, der muss halt mehr im Windschatten fahren. Ne?
Ja, genau. Aber, genau. Der müsste halt taktisch. Das war echt, also ich glaube, der wird noch Podium fahren. Ey, du kannst halt nicht.
Danke.
Also am Berg ist der so viel besser.
Das Ding wiegt ja nur ein halbes oder ein Kilo mehr.
Ja, genau. Ne? Und dann ist Aerodynamik natürlich am Berg auch eine Rolle, so schnell wie die fahren. Ja. Aber für der Abstand nach hinten ist ja so groß. Also dann nach, also der Abfall nach Vingegaard ist ja dann doch schon relativ groß zum Teil.
Also die Penalty ist irgendwo zwischen 3-5% oder so, würde ich sagen. Ja, wenn du Straßenlaufräder drauf hast.
Nee, er meint ja
Gravel. Nee, wenn dann schon mit richtig dicken Reifen und so.
Ja, dann geht die Penalty schon eher so Richtung 10-15%.
Kann man bestimmt alles ausrechnen. Aber
ja, aber ich glaube, Podium hätte noch Chancen auf jeden Fall. Also wenn er damit auch Zeitfahren fahren würde, dann wäre es schwierig, aber ich glaube, Etappen.
Mein Take hat schon funktioniert, ich bin schon zufrieden. Ja. okay, letzte Frage, letztes Thema, bevor wir zu unseren Gästen heute switchen. Statement, Rage-Bait-Statement der Woche. Lipowitz weiter Nummer 2 bei Bora.
Wie waren die Reaktionen da drauf? Ich habe es nicht gelesen.
Ich habe die Kommentare habe ich gelesen. Es waren auf jeden Fall relativ viele Kommentare, die Ragebait.
Ja, ich habe es nicht gelesen. Haben. Ich finde das halt das ist schon wieder so eine Bullshit-Aussage und also was heißt Bullshit, aber es fühlt sich schon so an. Wir wollen ihn noch beschützen. Alter, war letzter, also ganz ehrlich, das ist mit der Einzige, der auch zum Teil noch an den Bergen mitfahren kann, vor Remco. Und er war letztes Jahr schon Dritter bei der Tour. Bei wie vielen World-Tour-Rundfahrten ist er dieses Jahr aufs Podium gefahren? Bei allen, die er gefahren ist, glaube ich, ne? So, da fragst du dich halt, ich verstehe, dass man nicht sagt, er ist Erster und Remco ist Zweiter. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber so zu tun, als wenn er nicht ebenbürtig wäre mit Remco, das verstehe ich halt, das kann ich
wirklich nicht. Aber meinen die es wirklich ernst? Nee, oder sagen sie es einfach nur, um ihn
ich glaub, die sagen's nur. Ich glaub nicht,
aus der Schusslinie zu halten?
Da können die ihn intern nicht ernst meinen. Die können ja nicht wirklich. Also glaube ich nicht, dass das da irgendeiner intern ernst nimmt. Also würde mich schon schwer wundern, wenn die wirklich denken.
Ja, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, ehrlich gesagt, oder?
Also zwei heißt ja auch wirklich, dass Remco ist der Kapitän. Und wenn es da nicht klappt, dann machen wir mal mit ihm. Weißt du, aber
wobei es, glaube ich, so ein weiter, wenn man das Interview, ich habe zumindest mehrere Zitate gelesen und eins war dann auch so, an irgendeinem Tag wird sich der ein oder andere besser fühlen und dann wissen wir es so ungefähr.
Ja, also ich frage mich, warum man das dem eine Nummer geben muss. Ne? Man kann ja sagen, ey du, wir haben einfach zwei Leader und wer es am Ende wird, das entscheidet sich auf der Straße. Ich weiß jetzt nicht, wer das Interview geführt hat, ob man das wirklich so wortwörtlich gesagt hat mit der Nummer 2. Es war auf jeden Fall überall die Headline, die Überschrift. Keine Ahnung. Also, wenn du das liest dafür kenne ich ihn auch nicht gut genug, ne? Als Florian Lipowitz oder wie wurde denn ihm vorher das mitgeteilt? So, ey, wir sagen jetzt überall, du bist nur die Nummer 2, weil, ne? Wir wollen nicht so einen großen Auflauf hier haben und so.
Aber du bist eigentlich die Nummer 1.
Aber eigentlich bist du die Nummer 1, ja, genau.
Uns, ne? Unsere Nummer 1.
Und Remco sagt man das Gleiche auch, damit er nicht schon vorher ausflippt. Nee. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es eher befremdlich, irgendwie so eine Aussage, als dass es jetzt irgendeinem der Beteiligten weiterhilft. Ne? Also im Gegenteil. Also ich glaube jetzt so, du machst dich damit jetzt auch nicht bei den deutschen Fans beliebt, weil der deutsche Fan will natürlich, dass Florian Lippowitz die Nummer 1 ist. Und egal, ob der die Nummer 1 ist oder nicht, die Erwartungshaltung ist ja trotzdem da. Ne? Die schraubst du damit ja nicht runter, damit du jetzt sagst, der ist Nummer 2 bei uns. Ja. Wir werden es sehen, ne? Die Straße entscheidet, was ja letztendlich Ralf Denk dann auch gesagt hat. Und
ja. Wir kommen nächste Woche zur Tour. Aber jetzt mal selbst angenommen, die erste Woche, also die zweite Woche, wenn es in die Welt geht, ist Remco noch stärker als Lipo. Muss man auch immer noch sehen, wie letzter Lipowitz gefahren ist in der letzten Woche und wie Remco bis jetzt in der dritten Woche von der Grand Tour gefahren ist. Und dann halt auch zu sagen, jetzt machen wir alles auf den, also weißt du, das macht hier hinten und vorne ja keinen Sinn, wenn du so jemanden hast, der letzter Woche auch aufs Podium gefahren ist und der bis jetzt ein besseres Rekord hat, Track-Record bei der Tour als der andere und vor allem auch dieses Jahr schon echt bei den schweren Rundfahrten krass überzeugt hat, finde ich das halt in der Kommunikation halt immer so ein bisschen läppisch. Also, dass man da nicht mal irgendwie nach vorne rausgeht und sagt, ey, das ist unser Mann.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Partner der heutigen Besenwagen-Episode ist mal wieder Morten. Wilma und ich waren vergangenes Wochenende im Sauerland, weil wir vorhaben, ich will mich noch nicht 100% festlegen, das UCI-Gravel-Rennen im Sauerland zu fahren, was 129 Kilometer und roundabout 3.500 Höhenmeter haben wird. Drei Runden. Und ich war da konfrontiert, mir Gedanken machen zu müssen, wenn man das gescheit überleben will, muss man sich ganz schön gut verpflegen und sich genau Gedanken darüber machen. Morten bietet da einerseits den Fuel Planner, andererseits halt auch sehr gut durchgerechnete und abgewogene, in Anführungszeichen, Kalorien- und Carbmengen. Eigentlich gut machbar, kam ich dann raus. Wir müssen auf jeden Fall jede Runde einmal zwei Flaschen und zwei, drei Gels aufnehmen. Aber ja, da kann man nochmal ganz gut einsteigen, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich kam dann auch nochmal drauf, dass ich das jetzt auch einfach trainieren muss vorher.
Ja, gerade bei warmem Wetter ist ja der Appetit bei den meisten Leuten auch gar nicht da. Das heißt, so Verpflegung während so einem heißen Tag auf dem Rad ist schwierig. Wir haben eben so ein paar Tipps gegeben, wie man sich gut runterkühlen kann. Man darf auch dabei nicht vergessen, dass es nicht nur darum geht, runterzukühlen, sondern auch weiterhin genügend Kohlenhydrate vor allem aufzunehmen. Und das geht natürlich besonders leicht über Getränke. Da gibt's ja jetzt neu die Additions für die Drinkmixe von Morten. Und da für heißes Wetter auch nochmal der Geheimtipp, einfach die Menthol Edition hinzufügen. Das subjektiv kühlt einen das direkt schon runter. Das schmeckt auch viel besser, als man denkt. Man kann das vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, wenn man so nach dem Zähneputzen direkt ein Glas Wasser trinkt. Also so schlimm ist es nicht. Und es hat einen sehr erfrischenden Effekt. Ich kann das nur empfehlen. Und ja, ist bei jeder Packung vom Drinkmix auch mit dabei.
Also egal, was ihr vorhabt, ob nur Training oder tatsächlich auch ein Wettkampf, egal auf welchem Niveau, Morten bietet da wirklich mit Gels und Drinkmixen die besten Voraussetzungen für alles, was ihr euch vornehmt. Schaut euch das mal auf der Website an und wer da noch ein bisschen sparen will, der kann das mit uns auf jeden Fall tun. Mit dem Code BESENWAGEN20 gibt's, ihr könnt es euch schon vorstellen, 20% auf alle Produkte außer das Bika. Besenwagen voll besetzt. Ich glaube, zum ersten Mal im Bildformat haben wir mehr als einen Gast hier am Start. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, einen langjährigen Freund des Besenwagens, schon oft zu Gast gewesen, Lukas Pösselberger, muss ich nicht mehr weiter vorstellen. Kann er gleich selber nochmal machen. Und ich habe dich einen Wegbegleiter genannt und langjährigen Freund, Mario Rossmann, der sich selbst bei mir gemeldet hat. Und ich finde es ganz geil, dass man als Besenwagen auch manchmal ja quasi in Anführungszeichen Hörer, aber auch mittlerweile Mitwirkende und Gestaltende im internationalen Radsport hier mit reinholen darf. Wir begrüßen Mario Rossmann und es gibt viel in seiner Biografie, was man erwähnen kann. Ich habe gesagt, nebenberuflich Pilot, kann er gleich nochmal ausführen. Früher als auf jeden Fall auch Rennfahrer, aber eher Amateur, verschiedene Disziplinen, langjähriger Radsportfan, mit Wegbegleiter von österreichischen Profis aus seiner Heimatregion, unter anderem Pösti, Ricardo Zeudel, ich glaube Felix Großschartner gehört noch dazu. Er selbst Oberösterreicher und mittlerweile seit diesem Jahr Präsident des Landesradsportverbands Oberösterreich und somit Ausrichter der österreichischen Meisterschaften am Wochenende, die sich mit Schwanenstadt beworben haben. Und das ist, glaube ich, Lukas Pöstlbergers Heimat auch.
Richtig.
Erstmal herzlich genau. Willkommen, ihr beiden.
Danke für die Einladung.
Hallo. Genau, danke auch von meiner Seite. Langes Intro.
Langes Intro, es ist oft so. Also es muss ja jetzt nicht mal Ergebnisse sein. Ich habe noch gesagt, so, also wir wollen ja hauptsächlich über die Meisterschaft, vielleicht Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland, was steht für euch so diese Woche auf dem Plan, vielleicht ein paar Geschichten von meinen zwei Kollegen hier aus Anekdoten aus vergangenen deutschen Meisterschaftswochen, habe ich mir vorgenommen zu fragen. Und aber ich würde sagen, wir fangen an mit Lukas Pöstlberger, denn der fährt am Wochenende die österreichischen Meisterschaften in seiner Heimat, die auch dort schon mal stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob du damals schon im Einsatz warst. Nein, ne? René Haselbacher, habe ich gelernt, hat gewonnen genau, damals. Und aber ja, aus einer neuen Karriere heraus. Gravel-Profi Lukas Pöstlberger, wie ist die Vorbereitung auf die österreichische Straßenmeisterschaft gewesen?
Ja, erstmal hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann und auch meinen Senf wieder mal da breit schmieren, breit treten, was so im Radsport passiert, aus meiner Sicht der Dinge. Vorab, Gravel-Saison, richtig gut gelaufen bis jetzt. Mega stolzer, Tracker gewonnen, dann zwei Wochen später World Series in Schottland gewonnen, die es mitbekommen haben. Wissen, wie es gelaufen ist und habe aber sehr viel positives Feedback bekommen, unter anderem auch von ganz vielen Straßenprofis, und hat mir dann schon gezeigt, dass der Sport sehr wohl international auch gesehen wird und die Leistung aber dann doch immer so überraschend irgendwie wirkt, dass man, wenn man da plötzlich doch ein Rennen gewinnt, dann ist das so, in der Pension quasi gewinnt man noch Rennen. Und dann ist so. Und das war so, hat so einen leichten faden Beigeschmack für mich, weil das ist nicht einfach, das zu gewinnen. Und irgendwie kommt so rüber für die Hardcore-Straßenfans, dass quasi Gravel ist so die Exit-Strategie beziehungsweise das Pensionsprojekt. Aber wenn ich hier nicht alle Hebel in Bewegung setze, um da zu performen, dann bin ich maximal dabei. Und war dann schön zu sehen, also dass es natürlich auch mal funktioniert hat. Endlich nach einem Jahr des Hineinfindens und des Trainings und Umstellung, weil es ist doch einfach eine andere Disziplin, anderer Sport eigentlich. Und ja, war sicherlich eine gute Vorbereitung jetzt auf die Staatsmeisterschaften auf der Straße.
Ja, ich durfte das ja begleiten. Dann und ich habe das ja auch bei dir so ein bisschen begleitet und habe mich sehr gefreut, dass das dann halt so als Statement auch mal funktioniert hat, weil ich auch mitbekommen habe, wie hart du halt trainiert hast und habe ja auch dann von Leuten so über den Winter oder im Frühjahr dann immer schon gehört, ja, Pösti, ich weiß nicht, klappt ja auch nicht so richtig, so ungefähr, ne, so keine Ahnung, ob der nochmal gut wird oder. Es ist schon crazy, so die Außenwirkung und was man eigentlich investieren muss. Und ich glaube, Paul weiß das auch zur Genüge mittlerweile, wie viel man, wir hören das ja wöchentlich, wie viel man reinstecken muss, um auf dem Niveau zu fahren, dass man da vorne bei den besten 10 mitkommt. Nachdem du das Ding gewonnen hattest und noch gesagt hast, du kannst noch nicht glauben, hast du gesagt, du hättest nicht gedacht, dass dir nochmal was so ähnlich wichtig ist wie dieser Giro-Etappensieg. Aber das fühlt sich gerade so ähnlich an.
Ja, safe. Also Giro war ziemlich am Anfang meiner World Tour Straßenkarriere. Und wenn man jetzt Gravel hernimmt, dann ist trotzdem auch ziemlich am Anfang meiner Gravel-Karriere, ich sage jetzt in der zweiten Saison, eins der größten Rennen zu gewinnen, ist sicherlich fast ein Privileg. Aber wenn man dann halt so viel Energie investiert, bewusst, und das dann funktioniert, ist umso geiler. Deswegen hat es von der Wertigkeit her einfach auch ganz einen hohen Stellenwert.
Ja, aber weil du meintest ja so die Hardcore-Straßenfans, also war das wirklich so ein Feedback, was du gehört hast von Leuten außer, also von aus der Fan-Perspektive, oder waren das auch so alte Kollegen aus dem Straßenbereich? Weil das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das immer noch so bei vielen im Kopf drin ist, ja gut, wenn es mit dem Radsport auf der Straße nicht mehr klappt, dann mache ich Gravel. Weil ich glaube, so jetzt die komplett Außenstehenden nehmen das wahrscheinlich gar nicht so wahr, oder? Oder war deine Erfahrung anders? Also das wäre jetzt nur so meine Perspektive.
Ja, genau. Also die ich sage jetzt mal, die Everyday-Cycling-Fans, die nehmen das tatsächlich als großen Erfolg wahr und auch als neue Karrierenrichtung. Aber so wie du sagst, also die alten Kollegen oder die eingefleischten Fans, die halt meine Karriere auch verfolgt haben, die waren dann schon immer so, ja, jetzt macht er das halt so quasi, weil er halt nichts anderes kann. Gell? Und finde ich halt schade. Einfach auch von der Wertschätzung für den Sport. Und ich werde ganz oft gefragt, also speziell diese Saison, wie hart das wirklich ist. Und wenn ich dann so die Files rumschicke, was man halt da so beim Rennen so fährt, so 5-6 Stunden, dann sind die schon immer alle beeindruckt. Also das ist schon schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Und das, ja, ich freue mich einfach, also ganz persönlich und auch für den Sport, dass, klar, es wird sauhart, also es wird mit jedem Rennen gefühlt, steigt das Niveau. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall Entwicklung. Klar, der Spirit of Gravel, der wird so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil alles professioneller wird und auch alle Teams versuchen, das wie ein Teamrennen aufzuziehen. Aber das Niveau von den Athleten ist Wahnsinn.
Ja. Und man kann nicht rollen lassen, ne? Das ist ja das Allerschlimmste, wenn ich mir das so vorstelle.
Das ist das Allerschlimmste.
Das ist wie so ein Offroad-Bahnrennen wahrscheinlich.
So wie Erg-Mode am Kicker.
Keine Ahnung, wie sich das anfühlt.
Keine Ahnung, was das ist.
Ja, okay, und jetzt quasi mit der starken Form. Jetzt kannst du es ja eigentlich allen zeigen, oder?
Ja.
Am Sonntag.
Ja, das wäre so der Plan, gell?
Hast du deine ganzen Kollegen, großmäuligen World Tour Profis, wie man sie so kennt, am Start, und dann kannst du einmal schön einen überbraten.
Ja, also meine engen Kollegen, also speziell die, mit denen ich Rennen gefahren bin, die haben es mega gefeiert und finden es mega cool. Aber du merkst halt schon so zur Meisterschaft hin, dann, also jeder fragt, und bist fit? Und klar bin ich fit. Also ich habe trainiert, ich habe mich gut vorbereitet. Es war zwar nicht, ich bin jetzt nicht Tour de Suisse oder Dauphiné gefahren als Vorbereitung für die Tour oder für die Meisterschaft, aber ich hab sicher viel Zeit investiert und speziell vielleicht, was auch noch gut war, noch unbound, um ein paar schnelle Kriterienbeine zu testen in Tulsa und da auch mehr als 80 Umdrehungen zu fahren. Aber ja, also der Gravel-Sport ist schon, so wie du sagst, immer Zug auf der Kette und eigentlich immer Widerstand. Und beim Straßenrennen muss man schon, ich glaube, die Spitzen gut verdauen können, um da wirklich auch mit, ganz vorne mitperformen zu können. Ja. Aber schauen wir, was geht. Ich bin auf jeden Fall motiviert, Heimrennen und ja, also wird sicher heiß und bin ja einen Monat früher schon als alle anderen in der Hitze gewesen. Vielleicht spielt das ein bisschen in meine Karte.
Jetzt erzähl mal, wie ihr zwei euch kennengelernt habt. Stell mal Mario vor.
Ja, Mario Rossmann.
Ich,
eine Legende in Oberösterreich auf jeden Fall. Wir haben uns damals kennengelernt, über den Wölser Verein, also Gourmet-Fan war das damals noch. Und die Ovilavas, das sind so die Amateurtruppe quasi aus derselben Stadt. Und da waren dann schon immer so, man begegnet sich halt am Wochenende und auch bei den Rennen und dann gibt es halt immer Amateurkategorie und quasi die Elite. Und ja, so sind wir halt irgendwie, einfach weil wir immer gemeinsam irgendwie unterwegs waren, sind wir sich einfach öfter über den Weg gelaufen und dann ist so die Connection entstanden. Und der Mario hat das als einer der wenigen relativ früh schon gecheckt gehabt, dass Social Media brutal wichtig ist. Und hat dann angefangen, mir zu helfen, mein Social Media quasi, ich sage jetzt einmal, usergerecht zu gestalten und nicht nur Bullshit reinzuposten, sondern das mit Qualität zu füllen. Und hat unter anderem dann auch die Kommunikation mit Printmedien und Fernsehen und Radio da übernommen in der Zeit, wo ich U23 schon relativ erfolgreich war. Genau, jetzt kann der Mario ganz selber ein paar Worte dazu sagen, wenn er da nur alles gemanagt hat in der Zeit.
Also, Mario, hast du den Hashtag Percy Power erfunden?
Nein, ehrlich gesagt, den habe ich nicht erfunden. Percy Power,
nein. Das war eine Bundesheer-Kollegin von mir, die Anna Lehatschi. Das waren zwar, also sie und die Schwarzwiki, das waren zwei Kanufahrerinnen bei uns im Leistungszentrum. Und die haben immer mit dem Gewicht, mit dem ich trainiert habe, haben die aufgewärmt. Und dann war halt immer so in der Kraftkammer so, das war halt der Joke. Und der hat sich aber ganz gut etabliert eigentlich.
Was aber jetzt der Pösti nicht erwähnt hat, ist, dass seine Patchwork-Mom, die liebe Petra, schöne Grüße, meine Englischlehrerin in der Schule war. Also da haben wir zwei, der Pösti und ich, eigentlich noch gar nicht gekannt, aber die liebe Petra, seine Patchwork-Mom, die war meine Lehrerin in Englisch.
Okay.
Ja, und wie hast du dich dann weiter in diesen institutionellen Radsport rein entwickelt? Also erstmal selber Radsport begeistert gewesen, auch Rennen gefahren und so weiter und Bock gehabt, mehr zu machen.
Genau, ich war ja damals, wie der Pösti gesagt hat, war ich Amateurfahrer und irgendwann mal dann auch mit Familie und Kind, das ist sich dann einfach trainingstechnisch nicht mehr ausgegangen und war immer schon eigentlich so ein bisschen ein umtriebiger Mensch und bin ja, wie du gesagt hast, hauptberuflich Pilot. Trotzdem als Pilot, wie heißt es so schön, die Hälfte seines Lebens wartet der Pilot vergebens in irgendwelchen Hotelzimmern oder sonst irgendetwas und so habe ich halt dann auch damals die Presse machen können von Pösti, von damals Ricardo Zoedel, der bei Trek gefahren ist, von Patrick Konrad und so weiter. Und gerade mit den oberösterreichischen World Tour Fahrern haben wir uns irgendwie quasi dann auch danach nie aus den Augen verloren. Und so ist das Ganze eigentlich in den letzten Jahren. Ich habe den Pösti betreut, das ist ja wirklich schon Jahre aus, aber trotzdem haben wir uns so nie aus den Augen verloren.
Wann ging es Richtung Rennveranstaltung, Richtung Verband?
Wir haben ja vom RCO Vilava, RCO Boerwels heißen wir jetzt, haben wir angefangen vor vielen, vielen Jahren ein Cyclocross-Rennen zu machen im November in Wels mit der Veranstaltung und eben auch ich als Obmann vom Verein. Und so bin ich dann eigentlich mal bin ich dann reingewachsen irgendwie, so ein bisschen ins Veranstalten und so weiter. Und vor einiger Zeit bin ich dann mal gefragt worden, weil der ehemalige Landesradsportpräsident, der Resch Paulus, hat sich abgezeichnet, dass der irgendwann mal aufhören wird und in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Und ja, so haben wir gedacht, okay, passt, Challenge accepted, es ist sehr viel zu tun, es ist natürlich alles ehrenamtlich. Aber eben gerade, wie ich schon gesagt habe, gerade als Pilot, du bist irgendwo, du landest, du bist im Hotel, kannst einen Computer aufschlagen, kannst vorbereiten und ja, wir haben ein relativ cooles Team eigentlich auch frischen Wind reingebracht in den ganzen Landesradsportverband und seit Mitte März jetzt dann eigentlich offiziell gewählt Und dann hat es gleich mal geheißen, ja, wir suchen einen Austragungsort oder eigentlich mal ein Austragungsbundesland für die Staatsmeisterschaften. Und dann haben wir in Oberösterreich mal dankend abgelehnt, weil gerade mal ein paar Tage in Amt und Würden. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Dann haben wir ein paar Mal drüber geschlafen und dann ist uns eigentlich die Idee gekommen, Moment mal, in Schwanenstadt ist ja jetzt am Wochenende das Stadtfest, also ein Mords Remi Demi, und das könnte man irgendwie verbinden. Und auch, ich meine, brauchen wir, wissen wir eh alle, so Staatsmeisterschaften, das kostet natürlich auch Geld. Und ja, wir sind dann zu Schwanenstadt gegangen, zur Bürgermeisterin und zu den Sponsoren, und die waren hellauf begeistert, das mit dem Stadtfest zu verbinden. Und ich finde es einfach cool, dass sich so dann auch wieder der Kreis schließt mit dem Bösti, der von Schwanenstadt kommt und dort jetzt auch nochmal einmal die Staatsmeisterschaften fährt. Das ist cool.
Wir kennen das ja aus Deutschland jetzt schon jahrelang, dass es eigentlich jedes Jahr wieder ein Kampf ist. Wir hatten 2 Jahre, glaube ich, weiß nicht, waren es 2 oder 3, mit Rick Sauser auch jemanden, der halt hauptberuflich Rennveranstalter ist und selber total motiviert und die quasi aus eigenem Interesse auch die Straßenmeisterschaften in die eigene Region geholt hat, wo er auch Gott und die Welt kennt, inklusive Polizei und so weiter, und es für ihn halt einfacher ist. Der Bundesverband, also der German Cycling in Deutschland, verlangt aber, glaube ich, auch eine relativ stabile Ausrichtungsgebühr. Und dieses Jahr ist es wieder so relativ spät. Letzte Rille hat sich in Erfurt eine Gruppe an Leuten gefunden, die das jetzt an sich gezogen hat und eine Meisterschaft organisiert. Letztes Jahr war es wirklich ein Dorfverein quasi, der das Vater von Niklas Merkel, der das quasi auf selbst sich die Arbeit eingehandelt hat und das in Anführungszeichen gerettet hat, die deutsche Meisterschaft, und dort komplett in Kaiserslautern Linden ausgetragen hat. Wie ist es in Österreich? Also wird's euch auch, ist es auch so schwer? Ist es dann, du sagst, es ist doch eher einfach beim, oder es war jetzt zumindest gute Resonanz, wie wird's vom österreichischen Verband aus gesehen? Wie viel Arbeit ist es für dich?
Also da kann ich sagen, äußerst positiv, denn da helfen wir alle zusammen, also auch mit Cycling Austria overall. Es ist ja auch so, dass wir am Tag davor, am 27. die Staatsmeisterschaften im Einzelzeitfahren ausrichten. Das ist nicht in Schwanenstadt, sondern im Weißenbachtal. Das ist quasi zwischen Attersee und Mondsee. Und das macht Cycling Austria und unterstützt uns auch finanziell fürs Austragen dann am kommenden Sonntag in Schwanenstadt. Was aber auch natürlich dazu kommt, ist...
Ganz kurz, darf ich da ganz kurz reinhaken? Mhm. Das heißt, ihr bekommt Geld vom Verband, um die Meisterschaft auszurichten?
Wir bekommen Unterstützung. Also das ist bei weitem nicht alles, ja, aber wir bekommen Unterstützung, ja.
Okay, und das ist denn jetzt, okay, das ist schon mal interessant, weil in Deutschland ist es genau andersrum, dass die dringend einen Ausstatter oder jemanden suchen, der das macht, und wollen dann aber auch noch Geld haben. Also, das ist ja quasi umgedreht.
Ja, das führt halt dann irgendwann mal dazu, dass man, so wie es ja schon in anderen Ländern üblich ist, wo Länder zusammen irgendwelche Meisterschaften austragen und so weiter. Und ich finde einfach trotzdem, ja, okay, wenn sich kein anderer findet, bevor es gar nicht stattfindet im Ausland, aber so, man hilft einfach zusammen. Und ich finde auch trotzdem, man schafft es nur gemeinsam. Und wir haben ja auch jetzt trotz der ganzen, der kleinen Finanzspritze von Cycling Austria, Und dass wir das finanziell stemmen, aber es ist ja trotzdem eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir haben ja auch zum Beispiel vor 2 Wochen noch die Oberösterreich-Rundfahrt gehabt. Das ist ein UCI in 2.2 und nach der Tour of Austria eigentlich das wichtigste Etappenrennen in Österreich. Ja, das sind 100 ehrenamtliche Menschen tagtäglich, die da arbeiten. Du musst 22 Fahrzeuge, du musst Hotels, Hotelzimmer für die ganzen Übernachtungen und so weiter. Also da finde ich es einfach schon cool, wie viele Ehrenamtliche es bei uns und vor allem auch in Oberösterreich gibt. Aber das hängt vielleicht auch gerade damit zusammen, dass gerade in Oberösterreich aufgrund der Struktur auch in Oberösterreich sehr viele World Tour Fahrer immer gegeben hat. Eben der Pösti, der Felix Großschartner, Ricardo Zeudel, jetzt der Tobias Bayer zum Beispiel, wo sein Papa, der Alfred, wir haben jetzt dann im Juli noch die Junioren-Rundfahrt, die wir auch veranstalten. Das ist ein Junior 2.1 Rennen. Der organisiert am letzten Tag im Etappenziel in Straße im Attergau. Das macht alles der Alfred. Das ist der Papa von Tobias. Also da helfen wir zusammen und das ja, ist cool.
Was ist jetzt in so einer, oder nimm uns mal mit in deine Vorbereitung so auf diesen Sonntag ist dann die Meisterschaft. Ne? Also du musst dich,
genau.
Wie ich jetzt verstanden habe, musst du dich erstmal nicht groß ums Zeitfahren kümmern, was ja schon mal positiv ist.
Genau.
Wie früh konntest du auf die Gemeinde zugehen? Was ist dann so nötig? Also in Deutschland kennen wir ja, dann müssen Rettungs- und Hilfskräfte, Polizei, Straßensperrungen und so weiter natürlich auch bezahlt werden. Was ist jetzt diese Woche noch so nötig und was hast du noch bis Sonntag zu tun?
Also eigentlich haben dann schon im April die ersten Gespräche stattgefunden. Das ist so mal grundsätzlich ein so quasi so ein bisschen der Letter of Commitment, ob sie bereit sind, das mitzumachen und auch mitzufinanzieren, Schwalenstadt und eben auch der Tourismusverband zum Beispiel auch. Dann hat es geheißen, ja. Und dann setzt man sich nochmal zusammen mit mehreren Köpfen. Da ist die Feuerwehr dabei. Da ist die Polizei dabei, die Bürgermeisterin, unser Organisationsassistent, um nachzugucken, auch natürlich mit dem Stadtfest, ja, alles zu koordinieren und so weiter. Und da hat es dann mehrere Meetings oder auch Teams-Calls gegeben. Und ja, also jetzt im Hintergrund laufen noch viele. Also zuerst zum Beispiel gesagt, es kriegt 38 Grad, wir brauchen eigentlich noch mehr Wasser. Wir müssen in Nachbargemeinden einfach einen Aufruf starten, dass die mit Wasserkübeln und Spritzschlauch herumlaufen vielleicht, weil es wird einfach richtig heiß. Ja. Also so gibt es noch ein paar Dinge zu erledigen, aber so die Grundgeschichte ist schon alles Gott sei Dank unter Dach und Fach. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben alleine 1000 Meter Absperrgitter, ja, zum Beispiel. Die müssen gelagert werden, die müssen dann am Tag X müssen die aufgebaut werden. Es bedarf so große Organisation, aber das, ich freue mich schon richtig drauf.
Wie ist das eigentlich so finanziell geregelt in Österreich mit Polizei, Feuerwehr und Pipapo? Müsst ihr da als Veranstalter was zu zahlen oder bezahlt das die Kommune?
Das kommt ganz auf die Veranstaltung drauf an. Ja, es kann so sein, aber auch so sein. Aber grundsätzlich auch die Polizei teilweise, das ist natürlich alles, oder auch die Ärzte, das Rote Kreuz, das mitfährt und so weiter, das ist natürlich alles zu bezahlen, ja klar.
Musst du das zahlen, Rossi, als Veranstalter? Also sagt die Gemeinde, wir zahlen nicht.
Nein, also im Endeffekt, wir gehen her und sagen, wir rechnen einfach zusammen, was kriegen wir von Cycling Austria, was kriegen wir vom Tourismusverband, was kriegen wir von der Stadt und so weiter. Und dann schauen uns wir das einfach an und sagen, okay, passt mit unseren zusätzlichen Sponsoren dann auch, geht sich das aus oder geht sich das nicht aus? Ich meine, auch die ganze Medialisierung und so weiter kostet ja auch Geld. Und du musst ja immer am Ball bleiben, du musst ja immer jedes Jahr was Neues bringen. Ja, jetzt haben wir eine neue VIP-Bühne, so eine Bier-Prosecco-Bar für die Sponsoren und für die Politiker und so. Du musst ja immer jedes Jahr was Neues bringen. Wenn du dann denkst, so vor 15 Jahren oder 10 Jahren hat es keine LED-Wand bei einem Rennen gegeben. Da hast du einmal, zack, die kommen ins Ziel und das war's. Ja. Das kannst du heutzutage einfach nicht mehr bringen. Aber das kostet natürlich Geld, ja.
Ihr habt in Österreich... Werden fast alle Rennen, die zumindest die auf nationaler Ebene von diesem K19 TV übertragen. Da sind auch, glaube ich, so einige richtig Radsport-begeisterte Leute am Start, die das schaffen, gebührenfrei auf YouTube eine relativ professionelle Übertragung an den Start zu bringen. Ist das am Wochenende auch so? Ist der ORF sogar am Start? Oder?
Ja, genau. Das ist K19, die haben sich so ein bisschen einen Nischenmarkt relativ klug ausgenutzt und K19 ist auch so eine Streaming-Plattform. Der Martin Böckle hat da den Hut auch auf und auch alle natürlich Radsportverrückte. Ja. Und K19 ist in Österreich eigentlich nicht mehr wegzudenken. Genau, die machen auch teilweise dann die Medialisierung, geben das dann auch zum Beispiel weiter an den ORF und so weiter. Oder machen auch dann auf YouTube dann die Videos und die Zusammenfassung für Cycling Austria und so weiter. Also da sind wir schon sehr gut aufgestellt, ja.
Also kann ich mir das Sonntag live angucken?
Du kannst dir das am Sonntag im Stream angucken, ja, genau.
Ist das Frauenrennen am Samstag oder am Sonntag?
Nee, alles gemeinsam. Also wir haben am Sonntag haben wir eben das Herrenrennen, das Elite-Rennen der Damen, aber auch Juniorinnen und Junioren, die fahren auch, genau. Ja,
Percy, jetzt gib Taktik raus. Wie sieht die Strecke aus? Wie gewinnt man das und wer fährt Podium?
Also ich hoffe erstens mal, dass alle in der Stadt im Hotel schlafen. Weil die schlafen noch nicht.
Bei Stadtfest.
Ja, weil Stadtfest, genau. Und es ist immer Stadt- und Feuerwehrfest. Also die ganze Stadt brennt. Ist schon geil, aber schon immer Ausnahmezustand. Und Taktik wird jeder gegen jeden. Also vielleicht finden sie dann Allianzen, wenn irgendwo mal ein paar Leute rausfahren, aber ich habe auch so mit den Conti-Jungs ein bisschen gesprochen, also es ist kein Team, ist irgendwie bereit, das zu kontrollieren. Und dann wird es halt in Fetzen fliegen. Es ist nicht hart genug, dass man sagt, es gibt da einen Punkt oder einen Berg oder in der Runde, da geht's los, weil wir fahren zuerst 6 große und dann 6 kleine Runden. Und ja, also es wird klar, irgendwo am Berg wird es entschieden, weil da wird irgendwer mal losfahren, aber auf welchen, ob es jetzt in der 5. oder in der 1. oder in der 27. Runde ist, keine Ahnung. Es ist,
wir haben aktuell einen Conti-Fahrer, der amtierender österreichischer Meister ist.
Ja, richtig, mit Tim Waffler.
Ja.
Also letztes Jahr war alles möglich und dieses Jahr ist auch wieder alles möglich. Und das macht so die Meisterschaft in Österreich so ein bisschen aus. Also wie wir zu fünft beim Bora am Start waren, war es eigentlich langweilig für die anderen. Also, aber wenn halt 5 Leute auf Top-Niveau gemeinsam arbeiten, dann kommt halt auch was dabei raus. Und ja, also seit das nicht mehr der Fall ist, ist es auf jeden Fall spannender zum Mitverfolgen und zum Zuschauen, aber halt komplett unvorhersehbar.
Ist ja ein super vollgepacktes Feld, also österreichische Profis gibt es auf jeden Fall wie Sand am Meer, auch in den verschiedensten Teams. Ich habe heute die Tour de France Startliste, bin ich durchgegangen, es steht keiner drauf, also das Tour de France Ticket muss noch gelöst werden am Sonntag.
Ja, ich glaube, es ist noch nicht offiziell kommuniziert, aber
ja, ich denke, da werden schon noch der ein oder andere am Start kommen.
Ich weiß 3, die ziemlich safe fahren und ja, mal gucken, ob das. Was der. Also, Tour ist halt immer. Manchmal ist mir am Mittwoch vor der Tour gesagt, wenn du fährst. Und manchmal ist mir am Donnerstag vor der Tour gesagt, wenn du fährst nicht. Und dann.
Ist schon, ja, wer macht
Roulette? Die Meisterschaft?
Ja.
Ja, hoffentlich ich. Ja, ich würde nicht fahren, wenn ich nicht irgendwie mir Chancen ausrechnen würde.
Du, weil, aber dann.
Also, speziell.
Also gehen wir jetzt mal davon aus, du gewinnst. Sieht man dann das Meistertrikot überhaupt noch mal irgendwo? Oder nimmst du das mit in den Gravel-Bereich und sagst...
Ah ja, Sauerland-Rundfahrt. Nee, also so rein von der Öffentlichkeitswirksamkeit wäre es gut, wenn es World Tour Profi gewinnen würde und am besten einer, der zur Tour fährt. Aber es ist halt kein Wunschkonzert, gell?
Ja.
Und wenn Jeder will das Trikot. Also es ist das härteste Rennen des Jahres.
Es sind noch so ein paar Leute, die es noch nie hatten.
Ja.
Tobi Bayer zum Beispiel.
Michael Gogel.
Felix Gall. Ah ja. Fährt der?
Nobody knows.
Eher nicht.
Felix Gall war noch nie Meister.
Nee.
Krass.
Da muss er auch
schon zweimal sein, ne? Conny war schon zweimal. Müpsi war schon zweimal.
Da müsst ihr jetzt nochmal ausführen, wer die Spitznamen dann mit vollem Namen sind.
Müpsi.
Müpsi.
Mühlberger, Patrick Konrad, Felix Großschartner.
Wenn Müpsi Meister wird, dann Besenwagen.
Ja, den
schieben wir schon am längsten vor uns her.
Ja, aber der hebt ja nie beim Telefon ab. Also.
Ich habe auch noch nie angerufen.
Ah, okay. Also Müpsi zu erreichen, da Marc Bartow anrufen vielleicht. Dann okay. Funktioniert's.
Das kann ich auch machen, auf jeden Fall.
Ja, es ist.
Also wenn ich auch noch sehr auf der Rechnung habe, ist der Marco Haller. Also weil es ist einfach ein Kurs für den Pösti und für den Marco Haller. Also das schauen wir. Ja.
Ist der auch aus Oberösterreich?
Nein.
Nee, der kommt
ja, das
nicht.
Geht
nee,
ja, das geht ja dann nicht.
Nein, das wäre dann schon ja dann too much. Ja.
Gibt es in Österreich eigentlich so Bundesland-Rivalitäten? In Deutschland kennen wir das ja ganz gut.
Also Kärntner sind doch eher so die Italiener, oder? Also die Südländer, oder?
Ja, nicht? Führt uns mal ein.
Ja, das ist im Süden Österreichs, so Slowenien da unten, genau.
Ja. Ja, Osteuropäer.
Nee, aber das auch da, wo Wörthersee ist und so, da, also sehr ja. immer so gut ja, gebräunt genau. aus, eher so ein bisschen ja. laissez-faire, so ja, ja. gute Leben.
Gute Leben, ja, gute ja. Leben.
Also in Deutschland hasst jeder Bayern, außer Bayern?
Ja, in Österreich ist Tirol das, was, also hassen, aber der Rest von Österreich ist so Wien und Tirol, das polarisiert so hart.
Mhm.
Und Burgenland mag keiner.
Aber Burgenland, wo ist Burgenland? Salzburg, oder?
Nee. Eigentlich in Ungarn.
Das ist im Osten.
Ah,
ganz im, ja. Okay. Westungarn hat das mal geheißen, ja, genau.
Patrick Konrad wird sich freuen, wenn er die Folge hört, weil wir verarschen immer das.
Ah ja, Patrick Konrad aus Burgenland. Ja, das mag ich mehr. Ja, man muss ja immer ein bisschen was über Land und Leute lernen hier, wenn wir schon Ausländer im Besenwagen haben. Österreich.
Aber
leider, tatsächlich aus Schweiz haben wir nicht so oft Gäste. Müssen wir mal wieder intensivieren, Schweiz. Aber Österreich ist wirklich gut vertreten hier. Also ja. Besenwagen schon ein Drei-Länder-Podcast, würde ich sagen.
Mhm. Safe.
Und Basti, eins kann man schon sagen, also Schwanenstadt ist zwar so schon im Zentrum von Oberösterreich, aber also du bist in 45 Minuten in Bayern. Also für alle Zuschauer in Bayern, also Stunde Passau zum Beispiel, die ein geiles Rennen erleben, ja, die sollen dann am Wochenende nach Schwanenstadt kommen, ja.
Wenn es noch Hotelzimmer gibt, dann.
Aber okay, weil ich muss jetzt gerade mal kurz googeln, wo Oberösterreich ist. Ich war da auch schon bei der Juniorenrundfahrt und so.
Ja, safe. Ja.
Aber ich konnte es gerade nicht zuordnen. Okay, das ist. Nee, Salzburg ist da nicht. Salzburg. Was ist in Salzburg?
Salzburg ist da in der Ecke von Bayern, ja, genau. Da wo
Berchtesgaden. Was ist das für ein Bundesland?
Salzburg ist Salzburg. Also mit der Stadt Salzburg.
Salzburg. Genau.
Ach so, okay. Das also für sich selber ein Bundesland oder was?
Ja.
Ah, okay. Ah. Gut. Hätten wir es auch geklärt.
Ja, wie schon angekündigt, so. Nationale Meisterschaft irgendwie ja immer sehr prestigeträchtig für die Leute. So. Jeder will das mal holen, wer noch nicht war und Profi ist, für den ist das auf jeden Fall was noch abzuhaken ist. So, Anni und Paul, was habt ihr für Erinnerungen von Profi-Straßenmeisterschaften? Es war ja jetzt, keiner von euch war Profimeister, oder?
Nee, nicht so wüsste. Nee. Also,
was war die Beste? Wo habt ihr es verkackt? Wo hätte es klappen können?
Also im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und ich hatte mal zwei Teamkollegen, die eigentlich ganz gut waren, aber von denen hatte einer keine Form und der andere hatte keinen Bock. Und
das ist auch so deutsch, Mann.
Ey, ja.
Ganz ehrlich.
Und ich habe es mir im Vorfeld auch gar nicht zugetraut, da irgendwie ein gutes Rennen zu fahren. Und dann haben wir uns an dem Mittwoch vor der Deutschen Meisterschaft gedacht, wir treffen uns mal und besprechen das Rennen. Und dabei haben wir dann, glaube ich, jeder eine Menge Weizenbier getrunken. Und dann lief es bei mir beim Rennen eigentlich doch gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, ich hatte gar keine Erwartung. Es war dann auch so ein bisschen schlechtes Wetter Ende Juni. Und ich habe dann auch völlig übertrieben noch so Knielinge angehabt und Armlinge. Und weil es war nicht so warm morgens. Und ja, dann ging es im Rennen eigentlich ganz okay. Und ich würde schon sagen, ich war schon so unter den Top 5 Fahrern immer an dem kleinen Berg, den wir da raufgefahren sind.
Welches Rennen war das? Welche war das?
Eine von André Greipel deutschen Meisterschaften. Ich weiß gar nicht, der gewinnt dann am Ende im Sprint und ich war ja auch nicht so langsam im Sprint.
Das war Andres erste, kann das sein? Andres erste Deutsche?
Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich in der letzten Runde dann so ein bisschen Krampfeinsätze gehabt und dann war es mit der Platzierung auch vorbei, aber wäre wahrscheinlich ohne die Vorbereitung, mit einer anderen Vorbereitung besser gelaufen. Aber nee, also war auch wirklich, also Paul sagt so typisch deutsch, hat mich jetzt für eine deutsche Meisterschaft nie so richtig motivieren können, muss ich sagen. Weiß ich nicht, das war dann auch entweder Fabian Wegmann oder André Greipel, die hatten das Ding eh schon vorreserviert, sag ich mal. Und es war auch immer so ein fieses Rennen, weil es gab ja auch eigentlich, also als ich angefangen habe bei den Profis, dann gab es immer so 35 Milram-Fahrer, die da am Start waren. Und irgendwann waren es dann halt eine Menge, es war ja nie so, ich war eigentlich eher immer so als Einzelstarter da am Start und dann ja, war das, hat das schon von vornherein nicht so Bock gemacht, da hinzufahren.
Aber ich kann nur sagen, da bin ich ja bei Milram gefahren, uns wurde gesagt, am besten keiner gewinnt, der zur Tour fährt, wegen Trikot. Und also, wir sind zwar viel von Milram gewesen, aber keine Sorge, wir sind einfach auch nicht zusammengefahren. Von daher, das waren auch alles so Einzelstarter. Nee, aber ja, das ist richtig deutsches Ding, also ich weiß auch nicht, also irgendwie so die Hälfte der Leute haben immer keinen Bock auf die Meisterschaft. Ich finde das, ich fahre halt gerne Meisterschaften auch, um ehrlich zu sein. Ich finde es irgendwie auch wichtig.
Aber da muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Angst davor. Du machst alles, du organisierst alles, du finanzierst alles und dann hast du im Worst Case da 40 Fahrer, ja, und stinklangweilig und eigentlich peinlich, ja. Und da hatte ich echt ein bisschen Angst, aber es ist cool, mit den Damen und Herren alles zusammen, 156, glaube ich, jetzt Starter und so viele wie eigentlich in den letzten Jahren nicht, ja, bei Meisterschaften. Das ist cool, aber es ist immer so ein bisschen Fragezeichen dahinter.
Ich glaube, es hat sich auch verändert, das war so ein bisschen unsere Generation, würde ich sagen.
Nee, das ist ja immer noch so. Ich würde auch sagen, dass das Feld, also ich weiß nicht, wie das Verhältnis in Österreich ist, aber das Verhältnis von deutschen Profis zum damals zum BDR, jetzt German Cycling, ist halt immer so ein leicht angespanntes. Also ich weiß nicht, ob es in Österreich vielleicht so ist, dass du das Gefühl hast, du willst dem Verband auch irgendwas zurückgeben oder, also keine Ahnung, also jetzt nicht nur für sich selbst, aber man will einfach Präsenz zeigen, irgendwie Radsport fördern, pipapo. In Deutschland, das Gefühl hast du eigentlich nie. Ist auch bei der WM auch oft so gewesen, dass viele Topfahrer eigentlich auch gar keinen Bock auf die WM zum Teil hatten. Das hat sich irgendwann auch mal geändert, aber auch war lange so. Also es ist irgendwie immer so ein komisches Verhältnis zum Verband auch, ja, was er dazu beigetragen hat, würde ich jetzt sagen. Ey, also...
Ja, also jetzt ich kann ja jetzt nur so mit den jüngeren Fahrern vor allem, mit denen wir arbeiten, aber auch ne Georg Zimmermann, Jonas Rutsch, die sind immer total heiß auf die deutschen Meisterschaften. Ich meine, Nils Polit, der geht da richtig drauf ab jedes Jahr. Und das wäre ja schon ein Typ, der mal bei dem einen oder anderen Kurs sagen könnte, das ist mir vielleicht ein bisschen zu schwer, aber der fährt trotzdem hin und gibt immer alles, um da vorne mit dabei zu sein. Also ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert. Aber so früher war es dann, wie gesagt, also es waren immer Fabian Wegmann oder André Greipel gefühlt. Zwischendurch kam noch mal einer, mit dem keiner gerechnet hat. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der immer am meisten Bock hatte und bisher nicht gewonnen hat, ist John Degenkolb, oder?
Warst du bei Gerald
ist.
Dabei?
Also, ja, ja.
Das war geil. Das habe ich auch live geguckt im TV damals.
War das im Fernsehen live?
Ja.
Ach so, echt, du meinst als der Meister
Deutscher
geworden.
Meister.
Nee, ja. Da war ich noch Juniorenfahrer.
Ah, okay. Ah, da war der schon, okay. Ja. Das war ja quasi ein Conti-Fahrer.
Ja, ja, der war 19, ja.
Conti-Fahrer, der Meister geworden ist. So
mit abgeschnittenen Trikotärmeln.
Ja. Nice. Ich habe auf jeden Fall Bock. Eigentlich hätte ich Bock auf Stadtfest Schwanstadt, aber es ist mir ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt.
Bist herzlich eingeladen.
Ja, aber ist die Reise wert. Ich denke es mir auf die VIP-Tribüne. Ja. Ich habe es mir schon ausgemalt.
Ich lade auch zum Riders-Dinner dann am Vortag.
Prosecco-Glas, ja.
Gasthof Gruber. Ein Gasthof der Goldene Krone.
Ich bespreche das hier nochmal im Haushalt.
Basti, ich glaube, sobald du irgendwas verkaufst mit Radfahren zusammen, ich glaube, da kriegst du Wilma doch immer.
Ja.
In die richtige
Richtung. Außendarstellung ist immer anders als die Realität.
Okay.
Basti, ich habe diese Woche leider Urlaub, sonst hätte ich dich mit dem Flugzeug geholt.
Genau.
So, bevor wir rausgehen, da hätte ich kurz bevor zu. Also fliegst du für eine Airline?
Ich habe es befürchtet. Ja, ich fliege für eine. Ja, genau. Ich fliege für die österreichische Fluglinie mit so einem roten Ding hinten drauf auf dem Flugzeug. Ich bin in Wien stationiert.
Lauda Air oder gibt es das nicht mehr?
Nee. Ja, genau so. Und ich amüsiere mich da immer köstlich, wenn du zum Beispiel, Paul, mal erzählst, ja, shit, Delay oder Gepäck nicht angekommen. Da kann ich nur sagen, Wien ist das pünktlichste Drehkreuz, das wir so haben in der Lufthansa-Gruppe. Also du solltest mehr über Wien vielleicht fliegen, ja.
Ja, leider sind meine Flüge mit der Lufthansa nie über Wien. Und ich war schon ein paar Mal in Wien am Flughafen. Und ich finde den Flughafen auch gut. Ich finde da auch gewisse Bereiche in diesem Flughafen besser als einige Bereiche in deutschen Flughäfen. Von daher würde ich gerne mehr über Wien fliegen. Aber leider wird mir das nicht angeboten. Und ich habe über das Jahr gesehen jetzt auch nicht so viele Gründe, nach Österreich zu fliegen. Von daher. Aber gut, also falls ich mal in so einem Flug bin, ihr kriegt ja die Passagierliste, würde ich mich freuen, wenn du mich mal da vorne ins Cockpit holst.
Ja. Brauchst nur bei der Ansage zuhören, wenn Kapitän Mario Rossmann klingt, dann kommst du noch vor, kein Thema.
Während des Flugs anklopfen, das wird wahrscheinlich sehr gerne gesehen bei den
Stewardess. Das ist nicht gut,
Einfach mal kurz zum Mario.
Ich habe was für ihn dabei.
Ich kann dazu jetzt nichts sagen, ich war weder in Wien bisher in meinem Leben, noch bin ich jemals ein Rennen in Österreich gefahren. So,
echt? Kleiner
Fun-Fact.
Ich lade euch Rad dann zu unserem Gravel- und Cyclocross-Rennen dann im November ein, da könnt ihr dann kommen.
Ich bin auch damals noch für Bora und so, musste ich immer nach Wien fliegen für Radrennen, die quasi in diesem östlichen Gebiet dann stattgefunden haben, so Ungarn oder so oder irgendwas noch weiter. Da war da immer der selbst nach Tschechien. Radrennen in Tschechien, bin ich nach Wien geflogen.
Ja.
Ja, okay, das macht Sinn.
Ja, genau. Von daher, ich war da echt schon oft.
Ja, Wien ist so ein bisschen die Drehscheibe Richtung Osten einfach, ja.
Ja. Ja, gut, jetzt meine letzte Frage dahin, aber das wird auch nicht rausgeschnitten. Ist es am Ende, wer noch da ist, freut mich. Welche Maschine fliegst du?
Airbus. Airbus, okay. Du hast so ein sogenanntes Type, also du hast eine Lizenz, das ist ein Linienpilotenschein, und dann kriegst du immer von der Airline ein Type Rating auf einen bestimmten Flugzeugtyp. Und in meinem Fall ist es halt Airbus 320, 321, 319.
Das ist quasi genau. Ein Airbus-Führerschein.
Ich bin Airbus-Fahrer, ja genau. Und
das ist der Folgentitel.
Nee. Ja, nee.
Doch, der ist schon gesetzt.
Naja, Busfahrer, ja genau. Aber ja, und wenn ich dann zum Beispiel, also ich fliege jetzt kurz- und Mittelstrecke, und wenn du dann mal zum Beispiel Langstrecke fliegst, dann wirst du halt umgeschult auf die Boeing 777 oder auf die 787 oder was auch immer, ja, genau.
Okay, nice.
Welche Routen fliegst du momentan, Mario?
Quer durch den Gemüsegarten. Also das kürzeste ist Wien-München, das längste ist Dubai, Teneriffa, Marrakesch und so weiter. Genau.
Nice.
So, vielleicht hat ja jemand immer von euch, der das hört, mal die Ehre.
Wien-Dubai.
Die meisten Dubai. Werden wie in Dubai fliegen, die das hören.
Von uns Zürenden, ja, die meisten in Dubai, genau. Ja.
Alright. Ich bedanke mich cool. für eure Zeit. Ich wünsche euch ein großartiges Radsportfest am Wochenende. Ich werde mal reinschauen auf K19. Cool, mal sehen, wie viel wir in Deutschland zu sehen bekommen. Let's see. Ich drück ja die Daumen. Also, ne, ich will gar nichts sagen. So, jedes Jahr wieder einfach nur Dankeschön für die Leute, die das in Deutschland wieder organisieren und irgendwie möglich machen, dass wir da Titelkämpfe bekommen. Aber danke auch an euch. Danke, Mario, dass du das übernimmst. Und an alle, genau, die uns hören. Wir hören uns nächste Woche.
Genau. Danke euch.
Danke euch.
Ciao. Danke sehr.
Ciao.
Ciao.